Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?
Da sind wir wieder und Michael, wir haben uns einen Gast eingeladen in unseren wunderschönen Podcast. Ich habe das jetzt gar nicht, geklärt. Habt ihr jetzt mal zusammengespielt?
Zusammen nicht, aber gegeneinander.
Ja?
Achso, du hast ja auch mal beim BVB gespielt. Wer könnte das sein? Ne?
Ja, der, genau.
Ne, hat bei BVB gespielt und dann bei Schalke. Aber da bist du groß rausgekommen, glaube ich, ne? Oder? Oder?
Genau, aber zusammen haben wir auch schon gespielt bei so.
Ja, in der Traditionsmannschaft, ja. Ja, aber gut. Also, hast wir haben auch zusammen gespielt.
Ja. Und beide Linksfuß?
Beide Linksfuß. Ja. Und beide unheimlich nette Kerle, finde ich.
Ja, definitiv. Und beide haben mehr Haare als ich.
Wir hätten auch auf einer Seite spielen können. Der eine hinten, der eine davor.
Hättest du vorne und Schulz hätte sich abgesichert?
Alter, das ist ja jetzt eine Frage.
Wir hätten Rambazamba auf der linken Seite gemacht, ey, oder? Immer abwechselnd, kurz ausholen.
Michael bis zur Mittellinie und ich ab Mittellinie.
Das nennt man, glaube ich, Raumaufteilung, oder? Herzlich willkommen, Ingo Anderbrügge, hier bei uns. Hallo. In unserem wunderschönen und launigen Podcast. Jetzt werden die ersten BVB-Fans wieder, was ladet ihr euch denn in Schalker ein, um Himmels Willen? So, und dann betont auch deine Frau immer wieder für dich, also der Ingo war ja auch mal Borusse. Und das einige Jahre lang.
Ja, sehr gerne sogar. Und das muss meine Frau nicht nur unterstützen, sondern ich sage immer wieder gerne, die Zeit habe ich nie vergessen. Es gibt keinen Grund, da irgendwie nachzutreten. Im Gegenteil, ich bin sehr stolz, meine Ausbildung bei Borussia Dortmund gemacht zu haben. Und irgendwann hat ja mal 3-4 Jahre später Herr Niebaum gesagt, Mensch Ingo, wenn wir gewusst hätten, dass du dich so entwickelst, dann hätte ich dir einen Vertrag gegeben. Ja, jetzt war leider dann zu spät. Trotz alledem bin ich ja auch froh, mal gewechselt zu sein und hatte eine tolle Karriere und kann zurückblicken auf zwei überragende Ruhrgebietsklubs und lebe in der Region. Also eigentlich nicht viel falsch gemacht, außer dass ich gerne hätte noch den Adler getragen. Aber ja, das kann man jetzt leider auch nicht mehr ändern.
Habe ich ja Gott sei Dank gemacht. Aber ich wollte nur sagen, Ingo, dass du Bescheid weißt. Also wir sind hier um Gottes Willen, wir sind zwar natürlich schwarz-gelb angehaucht hier in unserem Podcast, aber ich betone ganz ausdrücklich, dass ich immer sage, erst BVB und dann Ruhrgebietler.
Ja,
also es ist nicht so, dass wir irgendwas gegen Schalke haben. Natürlich freuen wir uns, wenn der BVB gegen Schalke verliert, aber wir haben uns nicht gefreut, als Schalke abgestiegen ist, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Also du hast dich nicht gefreut, als Schalke
abgestiegen. Was, du hast das?
Ich bin immer irgendwie so dazwischen gegrätscht bei dir. Ne?
Aber ich dachte, das wäre jetzt einfach hier so ein bisschen Stimmung zu machen.
Aber nein, wir kriegen das schon in Ingo. Ingo,
ja, wenn ihr lieber nach Fürth zum Auswärtsspiel fahrt, dann macht es doch.
Ingo,
schlechter als HSV aus jeden Fall.
Du bist heute auch aus einem bestimmten Grund hier. Es gibt nämlich ein Buch von dir. Das Runde lehrt das Leben, ganz neu auf dem Markt. Und wenn man das mal aufschlägt, das Buch, dann liest man auf einmal Namen wie Jan-Josef Liefers, Alfons Schubeck. Was haben die denn um Himmels Willen mit Fußball zu tun? Also der eine ist Schauspieler und der andere ist Koch. Wie kommen die denn in deinem Buch, sag mal?
Es ist ja kein Fußballbuch oder kein reines Fußballbuch, sondern es geht um gesellschaftliche Themen. Lerne aus Sport fürs Leben. Training, Lernen, Leben. Das Runde lehrt das Leben. Und meine Karriere, die 14 oder 16 Jahre Bundesliga beinhaltet und auch eine Jugend im Leistungsfußball, das zeigt Disziplin, das erwartet Respekt, dass man lernt Menschen kennen, man lernt zu akzeptieren, wenn der Trainer sagt, heute spielst du nicht. Höhen und Tiefen eines Sportlers. Und das ist nicht nur der Fußballer. Und meine zweite Karriere, ich habe zum zweiten Mal mein Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Das ist in meinem Unternehmen, möchte ich genau diese gesellschaftlichen Werte auch Menschen kommunizieren. Wir machen aus den Kindern keine Profis, wir machen aus den Menschen, mit denen wir in unserem Bereich der Aktivwelten Sport und Bewegung anbieten, aus denen keine Leistungssportler. Aber es lohnt sich manchmal, auf den Sportler zu schauen, wie er Ziele angeht, wie er mit Verletzungen umgeht, wie geht er nach Niederlagen mit solchen Themen um. Man könnte Unternehmen vermitteln, wie gehen sie nach Corona mit so einer Situation um und. Da habe ich mir eine tolle Mannschaft auf die Beine gestellt, weil ich bin Mannschaftssportler, fühle mich in einer Mannschaft sehr wohl. Das hat sich aber im Laufe der Entwicklung des Buches hat sich das so ergeben. Und die Höhen und Tiefen eines Alfons Schubeck, wie er mit Leidenschaft irgendwann Koch wurde, Genauso Jan-Josef Liefers, der sagt, meine Entspannung ist immer der Sport. Und das, was er bei uns im Interview gesagt hat, ist, immer wenn er stressige Tage hat, stellt er fest, der setzt sich aufs Fahrrad, der geht laufen. Und eins, Ingo, muss ich dir sagen, ich möchte mal irgendwann wissen, wo fängt dann Leistungssport an? Für mich war, so irgendwann war ich K.O., wie weit geht dann der Sportler wirklich mit seiner Leistung? Wo ist sein Limit? Das ist vielleicht bei ihm als Schauspieler, wenn dann Klappe die 340. Dann sagt der, nee, wenn das noch nicht, das Thema noch nicht drin ist, dann machen wir nochmal 10. Und da haben die dann ihr Stehvermögen. Also viele, viele Themen, die mir diese Menschen und uns diese Menschen vermitteln, sind, glaube ich, wertvoll.
Mhm. Dazu ist es aber auch ein ganzes Stück weit autobiografisch, ne, das Buch. Also man erfährt eine ganze Menge über dein Leben, über deinen Werdegang, deine Historie, was dich prägt, was dich ausmacht, wer du bist.
Ja, das schlängelt sich in den Kapiteln der 14 Protagonisten dadurch und das erfährt man. Aber man erfährt auch gerade so jungen Menschen, die jetzt so auf dem in dem Bereich der Leistungszentren sind, was man da opfern muss. Und es geht ja darum, in der Ausbildung trotz allem die Ausbildung gemacht zu haben, 5-6 Mal die Woche zum Training zu fahren, trotzdem sein Mann da zu stehen. Und das Gleiche hat Nicole Uphoff beispielsweise gesagt. Irgendwann bekam sie ein eigenes Pferd und sie hat auf keiner Geburtstagsfeier oder keiner Klassenfeier mitmachen können. Sie musste den Stall putzen, sie musste fegen. Sie hat dafür gesorgt, dass die Tiere gefüttert wurden. Und irgendwann hat sie ihrer Mutter gesagt, du Mama, heute muss ich aber da und dahin. Und da hat die Mutter nur geantwortet, ja, dann können wir auch das Pferd wieder verkaufen. Und das war für sie eine Lektion, zu sagen, okay, das gehört dazu. Und sie hat 7 Jahre keinen Urlaub gemacht. Also eine harte Disziplin, um am Ende erfolgreich zu sein. Mhm. Und ich glaube, der Gesellschaft tun das ein oder andere Kapitel sehr gut, das mal zu lesen, um vielleicht nicht so schnell aufzugeben, sondern etwas mehr manchmal zu tun.
Also auch ein Stück weit Motivation für einen selbst, wenn man so sein Leben reflektiert.
Ja, absolut. Das brauchte auch ich in der Corona-Zeit. Wir konnten nichts machen. Aber ich habe mich immer gerne an den Sport zurückerinnert. Was haben wir da getan? Und ich habe dann irgendwann gesagt, solange ich gesund bleibe, wird Corona das Spiel nicht gewinnen. Und das war dann so mein Credo. Und die Motivation ist ganz wichtig, sich jeden Tag neu zu motivieren. Und ich habe gesagt, wenn irgendwann einer durch die Stadt läuft und klopft mir auf die Schulter und sagt, Mensch Ingo, ich habe dein Buch gelesen, den ich gar nicht vielleicht kenne, diese Person. Und ich konnte von Uphoff, von Schubeck, von Reinhard Raubal oder von dir etwas mitnehmen, weil ich hatte privat oder auch beruflich im Moment echt eine Scheißsituation. Das wäre so mein Ziel und mein Wunsch. Und darauf freue ich mich und bin sehr stolz, dass die Jungs alle mitmachen und Mädels.
Michael, wann kommt dein Buch?
Ich habe tatsächlich auch schon mal darüber nachgedacht.
Ja?
Ja, ich habe auch ein paar schräge Geschichten zu erzählen. Ja, ich habe ja auch diesen Standard-Lebenslauf, Fußballprofi, habe ich ja nicht gehabt. Ganz im Gegenteil, ich habe mich ja standhaft geweigert, Profi zu werden, weil ich mir einfach schlichtweg nicht zugetraut habe. Ich habe einfach aus Spaß an der Freude Fußball gespielt. Aber auch was du gerade erzählt hast, da habe ich natürlich mal ein bisschen in meiner Vergangenheit gekramt. Und in Kombination mit einem Interview, was ich gestern bei Markus Lanz gehört habe, von irgendeiner Dame, die sagte, ja, es sollen jetzt alle Kinder, sollen so Geld kriegen und Spaß haben und die Reichen sollen es bezahlen, ne, damit es allen gut geht. Und dann kam das Thema auf, ja, wir sind so eine Leistungsgesellschaft, auch so ein bisschen Leistung hier und da mal fordern, ist vielleicht auch, ja, nee, erstmal all das Geld verteilen und dann soll sich jeder entwickeln, wie er lustig ist. Und da kam mir genau das auf, was du eben erzählt hast. Ne? Das ist natürlich also nicht meine Einstellung. Ich bin genau bei dir. Aber ich kann mich erinnern, auch als Jugendlicher, obwohl ich nicht im Leistungsbereich gespielt habe, nur gut Fußball halt, ja, ich habe auch verschiedene Klassenfahrten nicht mitgemacht, weil ich da Fußball gespielt. Ich habe lieber Fußball gespielt. Nicht, weil ich ein Trikot vom Bundesligist da hatte, sondern ein ganz normales Dorfverein, aber ich habe lieber Fußball gespielt. Ja, und ich habe auch bei der Abi-Feier nicht teilgenommen. Ja, auch das habe ich alles überlebt. Im Nachhinein muss man doch einfach entscheiden, was will man. Ja? Macht einem das Spaß? Ja, will man sich da richtig engagieren? Da sind wir ja wieder bei der Uphoff, ne? Das Thema mit dem Pferd, das ist mal eine Lektion. Ne? Oder hat man es in sich drin, dass man es einfach so gerne tut, ja, dass man auf andere Dinge, ich sag mal, verzichtet. aber das ist ja vielleicht nur im Moment ein Verzicht, wenn du nachher siehst, was es dir gebracht hat. Mhm. Wie gesagt, ich denke manchmal drüber nach, ja, ich war bei einer Klassenfahrt vorbei, ja, naja, habe ich irgendwas verpasst jetzt, wo ich sage, Mensch, das muss aber jetzt echt scheiße. Ne?
Ja, aber verzichten, das musst du im ganzen Leben. Und wenn ich das nicht lerne, wie will ich das im Alter? Der Opa wird 80 morgen, aber ein guter Freund wird morgen auch 50. So, du musst dich entscheiden. Habe ich jetzt verzichtet oder muss ich einfach lernen, mich zu entscheiden? Und das ist auch etwas. Wir beobachten ja die Gesellschaft seit fast 25 Jahren. Habe ich nächstes Jahr mein Firmenjubiläum. Beobachten wir Menschen, die ihre Kinder und Jugendlichen zu unseren Veranstaltungen bringen. Und ich bekomme zweimal im Jahr eine E-Mail von einer Mutter, die sagt, Herr Anderbrügge, das Camp war überragend. Aber wie schaffen Sie es, dass mein Kind am letzten Tag weinend nach Hause kommt? Er war Torwart und wurde im Wettbewerb Vierter. Da musst du ja dann höflich sein. Und am liebsten würde ich der Mutter dann sagen, Gott sei Dank hat nicht die ganze Mannschaft verloren, sondern nur der Torwart. Aber er darf doch mal weinen. Sag doch bitte Mama, Mensch, nächste Mal mehr trainieren, vielleicht wirst du dann Dritter. Das Gleiche macht die gleiche Mutter bei der Klassenarbeit. Die gehen ja lieber mit dem Anwalt zum Lehrer und sagen, der muss eine 4 kriegen, als dem Kind zu erzählen, du musst mehr trainieren, mehr üben, dass du die 5 nicht bekommst.
Das darfst du alles, das, was du jetzt sagst, das darfst du heute eigentlich.
Ich weiß.
Das darfst aber, du eigentlich nicht mehr sagen.
Ja, weiß ich nicht, aber wer soll uns denn dann alles, irgendwann mal regieren? Das sind
nur noch hochbegabte Kinder, fast nur noch hochbegabte Kinder
ja, auf dieser Welt. Wir sind Sportler, wir dürfen da mal über solche Sachen reden. Und,
ja, aber du weißt schon, dass das ein Thema ist, wo du wirklich einen Shitstorm ernten kannst, ne?
Ja.
Ja, ich meine, mir wäre es jetzt auch wurscht. Ich bin ja ganz bei dir.
Ja, ich meine, letzten Endes, wenn wir 1-0 hinten liegen und du hast dann den Trainer, der dann sagt, Jungs, ist nicht so schlimm, vielleicht kriegen wir dann der Zweite, aber 5 wäre nicht so gut. Da hätte ich lieber einen Trainer, der sagt, wir versuchen das jetzt noch umzubiegen. Und ich würde meinem Kind sagen, du, ein bisschen mehr lernen, weil wir müssen das was tun. Und wer wird denn dann Abteilungsleiter und wer wird dann der in der Abteilung arbeitet? Oder wer regiert irgendwann? Wer wird denn Firmenchef? Alle die mit einer 4 oder darf man auch noch mit einer 1 und mit einer 2 in der Schule?
Mich musst du nicht überzeugen, aber es ist tatsächlich ein Problem. Ich meine, da siehst du ja, Fußball ist ein wunderbares Beispiel, gerade wenn du in diesen Leistungsbereich kommst, ja, wo ich sag mal die Kleinen, ich rede jetzt von 12, 14-Jährigen, die ja auch schon die Trikots der Bundesliga-Vereine annahmen. Und wenn du dich da mal an den Spielfeld reinstellst, ja, und was du da alles von außen mitkriegst, und nochmal, es sind ja nicht die Kinder. Nein. Die Kinder sind das Produkt ihrer Umwelt.
Die werden aber alle Profis.
Mindestens. Siehst du ja, Unmengen von Eltern, ja, sich schon Champagnerglas haltend in der VIP-Loge stehen.
Aber das hast du jetzt gesagt, nicht ich.
Ne? Ja, ihr kriegt beide den Shitstorm ab. Ist ja nicht schlimm.
Nein, es ist aber so, ja. Aber das, da kannst du um die zu überzeugen, kannst du den Zahlen präsentieren, ja, wie viele dann, die trotzdem, obwohl sie das Bundesliga-Trikot schon mit 12 tragen, den Durchbruch irgendwann schaffen, ja, dass es nämlich im niedrigen 0,%-Bereich ist. Aber das wird einfach verdrängt. Und das sind alles schon Helden.
Erinnert ihr euch noch, das ist glaube ich jetzt schon 3 oder 4 Jahre her, als Fabian Hambüchen im Winter diese Schulterverletzung hatte und im Mai, recht früh im Jahr, war doch Olympia. Und er wollte doch unbedingt noch einmal, das war seine letzte Chance. Und das ist für mich Vorbild. Und wenn er dann mit seinem Vater trainiert, und du weißt selbst, wie das ist, wenn man verletzt ist, du machst doppelt so viel Schichten, du musst dahin, Physio und nochmal. Und am Ende hat es sich ausbezahlt, ich glaube, der Holländer, der eigentlich besser war, laut Hambüchen.
Der Holländer war besser?
Ja, der flog vom Reck, wurde dann Zweiter und Fabian hat dann nachher gesagt, okay, wenn der durchgeturnt hätte, war er besser. Und Fabian Hambüchen holte dann am Ende Gold. Und das sind Geschichten, fleißig zu sein, dafür zu kämpfen, zu malochen. Nur dann kommen auch die Emotionen rüber. Wenn dir das alles geschenkt wird und jeder macht so, wie er will, da kommt doch keine Emotion.
Das Runde lehrt das Leben. Es klingt nach einem spannenden Buch, Ingo. Ich habe reingelesen und werde auf jeden Fall noch intensiver einsteigen. Also wirklich wunderbare Geschichten, eben mit ganz spannenden Menschen auch, die dir wichtig sind und denen du wichtig bist, die dich da bei diesem Projekt begleiten. So, jetzt machen wir mal einen harten Bruch, ja, und kommen zum aktuellen Fußball vorbei. Das, im Prinzip ist es ja gar nicht so hart, ne? Dieser Bruch, weil da geht's ja natürlich auch um Dinge, die wir aus Situationen lernen. Wir könnten jetzt anfangen mit dem FC Bayern München.
Ja, aber gerade wenn das Thema Leistung kommt, mhm, ist das jetzt ein schöner Übergang.
Zum FC Bayern München im Pokal, ja, selbstverständlich. Haben richtig einen mitbekommen. Michael hat mich hier vor unserer Aufzeichnung gefragt, Thomas, hast du es gesehen? Ich habe gesagt, weißt du was, ganz ehrlich, ich wollte es mir gar nicht angucken, weil ich habe mir gedacht, so nach einer Minute, ach komm, nee, schalt weg. Ja, schalt weg, das wird sowieso diese übliche Geschichte. Dann habe ich mir einen Film angeguckt, irgendwie war die Frau des Nobelpreisträgers. Literaturverfilmung. Ja, so. Und dann habe ich irgendwann zwischendurch und dann stand es da irgendwie 4-0. Und so, was ist da denn los?
So. Das war so schön.
Es war überragend. Ganz ehrlich, ich bin jetzt kein Bayern-Gegner, aber es ist natürlich eine überragende Mannschaft. Nur wenn dann Borussia Mönchengladbach so ein Sturm dort hinlegt, ich habe gedacht, da spielt Allan Simonsen, Rainer Bonhoff und Jupp Heynckes. In den 70er Jahren haben die Bayern auch teilweise so überrannt.
Ja.
Und das war ja nicht, das war ja richtig guter Fußball, wieder das zweite Tor, wieder den zurückspielt und dann das Tor macht. Und die Bayern haben in der zweiten Halbzeit genauso viel Chancen, nur die gehen knapp daneben. Am Ende könnte es, wenn die gleiche Quote reingeht, kann es 5-5, 6-6 ausgehen.
Ohne Schmarrn. Ich hätte nämlich jetzt auch, was ja alles Jubel, oh, Bayern keine Chance. Die hatten so viel echt richtig gute Ansätze in unmittelbarer Tornähe. Wenn die das ihr typisches Bayern-Glück gehabt hätten, dann hätte es auch, ganz locker nochmal spannend werden können. Ja. Und ich habe auch ehrlich gesagt vor dem Fernseher gesessen. Also beim 3-0 war ich überhaupt noch nicht entspannt, weil da hatte ich gedacht, komm, 3-0 und noch 40 Minuten zu spielen oder was weiß ich, da ist noch alles drin. Beim 4-0 war ich schon, sagen wir mal, wurde ich ein bisschen sicher. Aber wenn jetzt gleich noch eins fällt, dann könnte es noch eng werden. Aber beim 5-0 habe ich mich dann echt beruhigt zurückgelegt, weil ich dachte, so, jetzt
ist es. Du bist ja genauso unruhig wie meine Frau. Ich glaube, wir haben so zur 72. Minute oder was umgeschaltet und dann fingen die Gladbacher ja an zu wechseln. Und da war meine Frau, warum macht der das? Um Himmels Willen, nicht wechseln? Jetzt passiert noch was. Nee, sie haben es dann doch souverän zu Ende gebracht.
Aber was mich jetzt so bei eurer Begeisterung so, wo ich mir gerade so die Frage stelle, ist es jetzt die Gladbach-Affinität oder dass ihr jetzt endlich im Finale nicht mehr gegen die Bayern?
Das ist doch sowieso. Danke, dass du von ihr sprichst, weil wir könnten jetzt darüber diskutieren, wie Schalke gespielt hat im Pokal.
Haben die auch gespielt?
Nee, gespielt haben sie nicht.
Sie waren anwesend.
Oh Mann, ey, ja, das war tragisch.
Oh. Leider. Ja. Aber das ist natürlich, es macht den weiteren Werdegang natürlich einfacher für Borussia Dortmund unter Umständen in diesem Pokalwettbewerb. Ja, Leverkusen hat es auch zerrissen, ne?
Ja, die Chance auf jeden Fall jetzt mal im Pokal wieder mal weit zu kommen oder sogar zu gewinnen, ist natürlich groß. Ne?
Den Titel zu verteidigen.
Theoretisch.
Oder auch Gladbach. Ne? Oder auch Gladbach, den man es auch nach ganz vielen Jahren irgendwie auch mal wieder gönnen würde.
Aber bei Gladbach ist natürlich jetzt, da wechseln sich im Moment noch zu sehr Höhen und Tiefen ab.
Ne? Die fahren echt zickzack. Wenn du den
Tabellenstand siehst und siehst, was die da teilweise in der Liga abliefern und jetzt dieses Ding. Aber kommt jetzt wieder. Aber das ist natürlich jetzt eine Messlatte. Ja, an der sich die ganze Mannschaft messen lassen muss, ja, und vielleicht haben sie auch jetzt, ich meine, es gibt ja immer so, du weißt ja selber, manchmal gibt's so echt Initialzündungen und plötzlich läuft's und du weißt nicht warum, umgekehrt genauso, manchmal gibt's ein Spiel, da hast du verloren, und dann geht's aber die nächsten 10 Spiele geht's in etwa so weiter, ja. Ja, das weiß man alles nicht, also auf jeden Fall haben sie riesiges Potenzial, also das hat man definitiv gesehen und wenn man sich die Tabelle anschaut jetzt nach 9 Spieltagen, das ist ja noch, ja, selbst, kannst du fast sagen, Platz 12 oder so, ne? 11, 12. Gladbach, Stuttgart, die haben noch echt
Zugriff in der Liga, nach oben. In der Liga auf Platz 12.
Gar nichts los, ne?
Gar keine Frage. So, der BVB hat auch Pokal gespielt, sich schwer getan gegen Ingolstadt. Meine Güte. Was war das für ein Gegurke?
Ja, ich hab's dir doch gesagt. Pokalspiele sind scheiße.
Ja, ja.
Hast du mal gewonnen im Pokal oder irgendwas? Oder auch Endspiel? Oder?
Leider.
Ich bin ja, also Pokal bin ich ganz arme Sau. Ich wüsste gar nicht, dass ich mal über den Winter gekommen bin.
Der BVB holt 89 den Pokal sich mit Nobby Dicke. Wie ihr wisst, 88 bin ich zu Schalke. Meine Karriere endete 2000. 2001 wurde Schalke Pokalsieger.
Ja, so kannst du dem Michael die Hand reichen. Der hat jetzt mit den Meistertiteln.
Kennst du meine Geschichte?
Der Seuchenvogel ist weg und die werden Pokalsieger.
Kennst du meine Geschichte? Ja. Ich habe bei 3 Clubs gespielt. Ne? Lautern, Dortmund und Werder. Ne?
Ja.
10 Jahre. Vor diesen 10 Jahren, als ich gespielt habe, haben diese 3 Clubs zusammen, ich glaube, 25 Jahre keinen einzigen Titel gewonnen. Ne?
Mhm.
Und in diesen 10 Jahren, als ich gespielt habe, haben diese 3 Clubs 10 Titel gewonnen. Mhm. Und da ist der Weltpokal von Borussia Dortmund noch nicht mal mitgezählt. Mhm. Und bei wie viel war ich dabei?
Ja, wenn du so schon sagst, 2, 3. Ja, doch, du hast doch was geholt.
Null?
warst du immer bei dem
das ist,
anderen?
Ey, Junge, ja, das ja. Ist dein Ding ist doch
ja,
echt
ja, ja.
Eine Lachnummer dagegen.
Falsch, ja,
gut, ich bin sicher, zweimal Supercup-Sieger geworden, aber das zähle ich unheimlich
ja, ja,
Masters,
ja, ja,
aber das
ja, zähle ja, ich ja. Und bei den Olympischen Spielen haben sie dir auch eine Medaille um den Hals gehängt.
Aber auch nur Dritter, das ist ja auch tragisch.
Ja, ja. Nicht, Entschuldigung, dass ich das angesprochen habe.
Okay, also Borussia Dortmund hat sich gegen Ingolstadt schwer getan, hat dann aber am Ende des Tages doch noch mit 2-0 gewonnen. Dann hat ja,
Schalke hat 3-0 gegen Ingolstadt gewonnen.
Na siehste.
Ja? Fiel mir jetzt gerade so
ein. Ja, aber Mathis, nochmal auf deine Ausgangsansage, dass es so ein gequältes Spiel war. Pokal, habe ich vorher gesagt, ist immer kacke. Ich kenne es nicht anders. Ja, gerade gegen Underdogs, wenn du Champions League spielst und dann ein Länderspiel hast, Bundesliga oben mitmachen musst, hast verletzt und machst und tust. Und dann kommt so ein Spiel, das du gewinnen musst. Also ich galt dir wirklich nicht als Weichei oder so. Ich habe ja nur von der Motivation gelebt. Aber ey, ich habe immer gespürt bei so einem Spiel, ne, ja, du musstest dich immer heiß reden, ne, und versuchen das irgendwie. Aber in dem Moment, wo du schon selbst gemerkt hast, dass du dich versuchen musstest, heiß zu machen, war eigentlich schon klar, dass das nicht geht. Ja? Und das sind diese Reaktionen. Und jetzt guck dir diese Spiele an.
Die standen doch nur drin. Bitte? Die standen doch nur hin. Die erste
ja, aber ist doch egal. Aber du weißt ja, das ja. ist ein schlechtes Spiel. Aber guck dir diesen Spieltag an, was da los war.
Ja.
Ja, guck dir Verlängerung, Elfmeterschießen. Ja,
Osnabrück-Freiburg.
Bitte? So, ja. Freiburg. Wir haben 4-mal Elfmeterschießen. 3-mal Verlängerung, ja, bei diesen Spielen. Und Schalke raus, ja, und auch noch so ein paar andere Überraschungsergebnisse, die ganz eng waren zum Schluss. Also,
und dann ist es ja auch noch so gewesen, dann kommst du raus in das Stadion, in das ja mittlerweile wieder 67.000 dürfen. Und auch ein ungewohntes Bild.
War nicht viel da, ne?
Nee, waren unter 30. Oh. Ja, also da merkt man natürlich auch.
Wisst ihr denn, wann letzte Mal bei Dortmund unter 20 waren? Bei welchem Spiel?
Unter 20?
Das habe ich die Woche erfahren.
Das war auch unter 20.000? Das war auch ein Pokalspiel.
19.000?
Ja, das war ein Pokalspiel auch in der ersten oder zweiten Runde.
Gegen den gleichen Gegner.
Gegen den gleichen Gegner?
Gegen Ingolstadt.
Weil ich habe gesagt, wann waren denn so wenig mal in Dortmund?
Ja.
Ja, weiß ich genau. Da waren mal nur 19.000 und damals auch. Allerdings hat er nicht gesagt Pokalspiel, sondern Bundesliga.
Ach so, nee, aber es gab auch ein Pokalspiel. Da waren dann vielleicht knapp über 20 oder so. Aber das.
Also, ne? Als Ingolstadt damals erste Liga war, war auch wohl ein Abendspiel und waren irgendwie 19.000.
Was? Kann mir gar nicht vorstellen. Und kein Corona?
Nein.
Keine Sperrung der Autobahn? Nichts?
Nein.
Das gibt's doch aber gar nicht.
Also erste Liga.
Also wenn ich mir diese Geschichte als Rate, als Rätsel gestellt hätte, hätte ich gesagt, nein. Das
allein
hat es noch nicht gegeben.
Schon, ne?
Bitte?
Allein
ja.
die Dauerkarten.
Ja.
Ist doch, eigentlich war es doch so, wenn beim BVB, wenn du die Lichter anschaltest.
Ja, ist das so schön, machst du das Flutlicht an, sind
50.000
da.
50.000 vor dem Stadion, ne, normalerweise.
Ja. Na gut. Okay, also machen wir da einen Haken dran und denken uns, naja komm, Hauptsache gewonnen, Thorgan Hazard ist reingekommen, hat die beiden Tore gemacht, ausgerechnet Thorgan Hazard, den ich jetzt nicht für den eiskalten Vollstrecker normalerweise halte, weil er doch viel auch verbaselt.
Ja, aber er müsste es jetzt werden, ne?
Jetzt müsste das werden?
Ja, also wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, aber die Meldung Haaland raus bis mindestens Jahresende ist ja jetzt, hat uns ja letztes Wochenende dann
Tut dem BVB richtig weh.
Und jetzt muss die Mannschaft, oder da müssen verschiedene Spieler natürlich diese Gefährlichkeit irgendwie übernehmen. Aber das hat es, ich bin da jetzt, viele sagen, wow, jetzt bricht alles zusammen, aber das sind alles richtig gute Kicker, ja, sonst würden die da nicht im Kader sein. Ja. Und viele, oder ich sag mal so, wenn jetzt so ein Haaland mal zwei Spiele ausfällt und da kommt sein in Anführungsstrichen Ersatzmann rein oder es wird eine andere Situation bespielt, dann wissen alle irgendwie doch, ja, es dauert ein, zwei Wochen. So, aber wenn du jetzt weißt, jetzt ist er zwei Monate weg, ja, oder länger, ja, das kann schon auch entweder im Spiel, ja, auch natürlich unter Anweisung des Trainers, und auch für den Einzelnen schon echt so eine Aufbruchstimmung geben. Ne? Dass du dann ein bisschen 3-4 Mal hintereinander musste spielen. Ne? Ich denke mal jetzt an Malen zum Beispiel da vorne. Der muss jetzt, der weiß. Vielleicht sagt der Trainer, hör mal zu, Junge. Ne? Du musst jetzt mal ran, wie bei Hazard auch, vielleicht jetzt auch bei Julian Brandt, ja, wo die ja alle schon gezeigt haben, dass sie es können. Ja, und jetzt müssen sie einen auspacken. Und das kann sich schon entwickeln, ja, so eine Situation.
Ja, es kann aber auch genau in die andere Richtung laufen.
Ja, ich bin ja kein Hellseher, aber es hat schon, weil es viele sagen, boah, wie soll das jetzt weitergehen? Es hat schon oft genug Mannschaften gegeben, ja, wo wie ganz, ganz wichtige Spiele ausgefallen sind, die sich plötzlich ganz anders dargestellt haben, wo sich eine andere Rangordnung innerhalb der Mannschaft eingestellt hat, wo plötzlich Spieler explodiert sind, wo du gleich
lassen uns überraschen. Also für den Auftritt in Bielefeld hat es gereicht, für den Pokal hat es gereicht. Jetzt geht es gegen den ersten FC Köln. So, und da haben wir ja mal einen Stürmer, der seinen wievielten Frühling erlebt? Anthony Modest.
Ja, das ist verrückt, ne?
Oder?
Aber ich wollte gerade nochmal drauf eingehen, Borussia Dortmund mit dem Kader. Und das macht doch so ein bisschen Dortmund die letzten Jahre aus, nicht so bescheiden. Bayern würden nie sagen, wenn der Lewandowski da ist, boah, kriegen wir das hin. Das musst du hinkriegen, so wie du, Michael, sagst. Da müssen Spieler aus dem Schatten treten, die dann auch sagen, okay, jetzt habe ich die Chance. Und nicht immer der Ochse vorne, der macht 1-2 Tore und ich habe 5 vorgelegt, jetzt bin ich dran. Und das wird auch passieren und das muss passieren, weil sonst wären sie nicht dort und sonst sind sie auch nicht lange da. Wenn sie nicht jetzt auf dem Niveau, das, was Borussia Dortmund will, als erster Verfolger, und der Kader ist gut und da darf man nicht jammern. Köln ist natürlich schwerer Gegner, gerade auch mit dem Trainer, der hat schon viel bewegt, ne? Also also richtig viel. Also wann hat letzte Malig ein Trainer innerhalb eines Vereins, innerhalb eines Jahres so einen extremen Umbruch geschafft? Und das muss ich sagen, da ist Köln
aktiv. Aber Umbruch, da muss man fast mit dem gleichen Personal, das ist ja das
Entscheidende. Ja,
also Umdenken. Stimmungsumbruch.
Wenn du fünf neue Spieler kriegst oder sechs, dann kann man das mal nachvollziehen. Aber wenn du dir den Kader anguckst, da hat sich ja fast nichts verändert.
Ja. Steffen Baumgart, ein echter Typ. Also der lebt den Fußball bis in die letzte Faser, der lebt das Spiel intensiv mit und der hat hinterher, weiß ich auch, 10 Kilometer auf der Uhr, ne, am Ende eines Spiels. Also wenn ich dann oben da auf meinem Reporterplätzchen sitze und guck runter und wie er da wie so ein unruhiger Tiger die ganze Zeit in seiner Coachingzone unterwegs ist, gestikuliert.
Der hat ja auch ein T-Shirt an, der muss ja noch, dann fängt er
an
zu frieren.
Ja, nee, T-Shirt, kurze Hose, keine Ahnung was, mittlerweile
auch ein Mützchen auf dem Kopf.
Der muss laufen.
Das mit der Bergkeit, das ist jetzt nicht, weil er so engagiert ist, der friert einfach.
Nein, ansonsten wird er einfach viel zu viel schwitzen, weil er so aktiv ist. Also das ist offenbar ein Typ, der den richtigen Ton trifft. Ist immer die Frage, ist das etwas mit Nachhaltigkeit? Ist das etwas, was dann auch schwierige Phasen überdauert oder nutzt sich das ab?
Also ich glaube, dass in den, wenn man seine Station so Revue passieren lässt, dann hat er es immer geschafft, Mannschaften einmal 90 Minuten Vollgas geben zu lassen, gerade so Paderborn, was zuletzt bleibt. Und ich glaube nicht, dass sich das abnutzt. Ich glaube, er ist schlau genug, um das auch mal zu ändern, zu wechseln. Er scheint sehr kreativ zu sein. Er muss im Training laute Musik angemacht haben, während die laufen, um denen das Laufen attraktiver zu gestalten. Ich stelle mir so zu unserer Zeit vor, wenn du da eine Stunde laufen musst und der Trainer dreht die Boxen auf. Da sagst du, was ist jetzt los? Aber ist eine andere Generation und diese Option zu nehmen, vielleicht hat er das auch vorher erklärt. Ja, und wenn du dann deine Musik hörst, wobei, der muss Schlager spielen, glaube ich, während
des Spiels. Nein, ja, das ist natürlich ein Grund, ganz schnell die Stunde hinter sich zu bringen. Alter.
Vielleicht fangen die dann irgendwann an zu lachen, was auch immer. Ich glaube nicht, dass sich das abnutzt. Er ist da stabil genug, denke ich.
Ja, aber er ist authentisch, das ist das Wichtigste. Okay. Also ich habe ja zum Beispiel mit Otto Rehagel einen erlebt, wo sich nichts abgenutzt hat, irgendwie. Ja, also für mich ist das Schlagwort Authentizität. Oh, ja. Und auch diese Nummer mit dieser Musik, das wird 100%ig jedem gefallen und da werden auch nicht alle sagen, boah, ist das geil. Vielleicht lachen die sich kaputt hintenrum, aber nichts anderes hatten wir oft bei Otto Rehagel. Ja? Wie oft wir herzhaft gelacht haben, wie oft wir da Spaß hatten. Einfach nur Freude dabei zu sein. Ja? Und das geht natürlich heute gerade verloren. Ne? Vielleicht macht das sogar absichtlich mal so ein bisschen, weiß ich, ein bisschen skurrile Sachen, wo er genau weiß, dass die Jungs sich eigentlich kaputt lachen. Aber trotzdem hast du natürlich Achtung vor so einem Mann, weil du weißt, ja, der ist authentisch und ja, der sagt es gerade raus. Ich glaube, das ist offensichtlich geworden, mittlerweile schon bei allen Clubs. Ja, da wird nicht lange drum rumgeredet, da wird klar gesprochen. So, und wer es nicht ab kann, der wird auf die Dauer da verschwinden. Aber die meisten Spieler
folgen ihm.
Ja, die sind ja auch so, die wollen eigentlich schon sprechen.
Das heißt, das wird schwer für den BVB zu Hause gegen die Kölner. Weil er wird, also normalerweise gehst du davon aus, komm, Heimspiel gegen den 1. FC Köln, das ist normalerweise keine sichere Bank, gar keine Frage, aber das musst du schon.
Entschuldigung, hast du die jüngste Vergangenheit?
Nein, ich habe dich vorher noch gefragt, ob du die Statistik hast. Hast du sie mittlerweile?
Ja, die vorher auch. Da brauche ich keine Statistik. Die letzten Spiele erstmal in Köln, da war 2-2.
Ja.
Zweimal Haaland übrigens, ja, und das letzte in der 90. Ja, also das war ganz eng, ja, noch ein Ausgleich, aber viel schlimmer war das Spiel, da erinnerst du dich sicherlich auch noch, dieses Albtraumspiel hier zu Hause, das letzte Heimspiel gegen Köln, 1-2, zweimal Skiri, da diese Standardsituation. Das war doch eins der Negativhöhepunkte der letzten Jahre, wo die zum ersten Mal, glaube ich, die Trainerdiskussion auch irgendwie dann mit Favre anfing.
Und also, jetzt ist der 1. FC Köln noch stärker geworden. Und wieder wird Borussia Dortmund nervös. Jungs, ihr müsst, und das würde ich dem Verein...
Ich, Schalker, sag das.
Mehr Mut, mehr Selbstvertrauen,
komm, Borussia Dortmund. Ingo, pass auf. Also, wenn du mir jetzt erzählen willst, ja, dass du, egal wann du gegen welchen Verein gespielt hast, immer das gleiche Gefühl hattest, wenn du hingefahren bist, weiß nicht, dann bist du zumindest mal anders als ich. Aber wenn ich gegen bestimmte Clubs gespielt habe, in bestimmten Stadien, wo ich ein paar Mal dann die Packung gekriegt habe, dann bist du natürlich hingefahren und gesagt, oh, hoffentlich kriegen wir wieder keine Packung. Aber hier hinten, im Hinterkopf, im Unterbewusstsein, da wusstest du, oh, scheiße, ey.
Jetzt, Michael, du hast vorhin gesagt, du hättest nur aus Spaß Fußball gespielt.
Ja, habe ich auch. Ja, hat trotzdem Spaß gemacht. Ey.
Nein, aber du weißt doch, was ich meine. So diese große Überheblichkeit der Bayern, das muss man ja nicht mögen. Ne, dieses
Mir.
Genau. So, und das würde ich mir so bei Borussia Dortmund wünschen. So, die haben echt einen geilen Kader und eine tolle Mannschaft, auch die letzten Jahre. Und dann kommen mal, ja, ob wir das wohl hinkriegen, ob wir den wohl ersetzen können. Und jetzt ist ja Marco Reus lange, als Reus so eine Phase verletzt war, hat man ihn auch lange vermisst. Aber da sind echt gute Typen drin. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, aber mehr Mut, mehr Vertrauen, weil wenn Dortmund nicht, wer denn dann? Leverkusen?
Ja, habe ich gesagt, dass sie sich in die Hose scheißen sollen, weil Köln kommt. Ich habe gesagt, im Gegenteil, ich sehe das ja so, man hat die letzten Spiele gegen die recht schlecht ausgesehen. Ich muss mal die letzten Jahre mal zurückverfolgt. Die letzten 12 Spiele waren nur 4 Siege vom BVB, 5 Unentschieden und 3 Niederlagen gegen Köln. Also es ist schon so ein Verein, und jetzt kommt mein Ding. Diese solche Statistiken, ja, die hole ich dann raus, gegen die läuft nicht so. Das ist ein Grund, jetzt bin ich bei dir, zu sagen, so, jetzt müssen wir was dagegen tun, ja, dass diese Negativbilanz gegen die oder so eine schlechte Bilanz oder die schlechten Erfahrungen der letzten 2-3 Spiele, dass sie mal ad acta gelegt wird und dass wir da mal Gas geben.
Ne? Solltest du auch tun. Du brauchst, glaube ich, ein gutes Spiel gegen den 1. FC Köln, um dir dann auch, das ist ja dann auch wieder
das so ein Wort. Das auf jeden Fall, genau.
So, nein, aber auch um dir dann dieses Selbstbewusstsein zu holen für die nächste Woche. Weil da ist ja das negative Erlebnis aus dem Hinspiel noch ganz frisch. Dann geht's ja anschließend in der Champions League gegen Ajax Amsterdam. Und da sind sie ja nochmal richtig weggebügelt worden. Ja, und das wird natürlich noch sehr präsent sein, was da in Amsterdam passiert ist. Im Übrigen noch mit Haaland. Und jetzt müssen sie eben ohne ihren Norweger gegen die Niederländer ran. Also das sind schon ein paar spannende Tage, die jetzt auf Borussia Dortmund zukommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Art Reifeprüfung ist. Kann man das dann sagen bei so einer Mannschaft?
Ja, gut, die Reifeprüfung, die haben sie schon. Wie oft hatten sie diese Reifeprüfung? Wie oft haben wir schon gesessen in den letzten Jahren? Und haben gesagt, ja, jetzt müsste man, ja. Und dann gab es doch wieder immer einen dezenten Rückschlag. Ja, da ist und bleibt der FC Bayern einfach Vorbild. Ja, die interessiert das offensichtlich. Ich glaube auch nicht, dass dieses 5-0 da gegen Gladbach, dass sie das auch nur einen Tag lang irgendwie nach hinten bringt. Im Gegenteil, ich gegen wen spielen jetzt am Wochenende?
Bei Union Berlin.
Haltet euch gut fest.
Bei Union Berlin.
Anschnallen.
Ja, ja. Union,
die schütteln sich jetzt 2 Tage. Ja. Ja, da raucht es mal in der Kabine wahrscheinlich. So hat man das Gefühl. Immer wieder. Und dann geben die Gas. Und natürlich so ein 5-0 in Amsterdam. Ne,
nee, 4-0.
4-0. Gestern war 5-0. 4-0. Das tut weh, aber ich glaube, dass man trotzdem ein gutes Spiel machen wird hier und auch den Niederländern zeigen will, dass das eine Eintagsfliege war. Und man hat ja dann trotzdem die Möglichkeit, in der Champions League weiterzukommen. Ich will nicht sagen, dass man das abschenken soll,
nee.
Aber gutes Vertrauen aufbauen, genau, um jetzt diesen Weg zu gehen. Und das ist vielleicht für alle anderen wirklich mal dann auch ein Zeichen und auch für einen Trainer, für das Management. Verlasst euch nicht immer auf Haaland und das, ja, das da muss eine Reaktion kommen. Ne?
Aber wobei, es ist ja, das muss man erstmal fairerweise auch zur Verteidigung der einen oder anderen nicht so guten Leistung sagen. Beim BVB ist natürlich, was die Liste der verletzten Spieler angeht und so weiter, die ist schon extrem auffällig lang.
Ja, ne? Du hast ja vor allen Dingen das Problem nach wie vor auf der linken Seite. Ja, also Guerrero fällt nach wie vor aus. Dein Namensdoppler Nico Schulz ist auch verletzt, aber hat auch vorher alles andere als überzeugt. Ja. Ne? Also alles andere als überzeugt. Jetzt muss man schon gucken, ob man mit Marius Wolf, der auf einmal zur Allzweckwaffe geworden ist.
Macht super Eindruck übrigens. Du,
Lucien Favre konnte den ja nicht haben, weil er eine falsche Fußstellung hatte. So, und dann hat er den natürlich, also war ja überhaupt nichts für Lucien Favre, dem konnte er irgendwie es nicht so richtig beibringen. Ja. Ne? Aber Marco Rose scheint da anders zu sein. Der setzt dann auch auf Spieler, die kämpfen, die gallig sind, und das kann man dem ja überhaupt nicht absprechen, ganz im Gegenteil. Ja. Und die eine Einstellung haben, die, ich glaube, auch die von Ingo angesprochene Mentalität haben. Ich glaube, der geht auch in jedes Spiel rein und sagt so, mir ist an mir und jetzt lass erstmal kommen. Und die nicht immer technisch vollendet sind. Gucke ich dich schon wieder an, Michael?
Wieso guckst du mich dabei an? Habe ich das jemals geleugnet?
Nein, aber aber das ist dann eben die Phase.
Technik nicht meine Stärke war.
Aber das ist dann auch eben diese Phase, ne, in der du dann auch möglicherweise eben diese Spieler aus der zweiten Reihe mal nach vorne spielen kannst.
Du wirst mit 10 Technikern wirst du kein Spiel gewinnen. Das steht schon mal fest. Da brauchst du auch schon ein paar, die dazwischen hauen mal hin und wieder auch. Ne?
Okay, wir lassen uns also überraschen. Ansonsten hat die Bundesliga oder die Fußballszene in dieser Woche noch 1, 2, 3 Geschichten geliefert. Klar, das Bayern aus dem Pokal, vielleicht auch verbunden mit der Frage, diese Diskussion um den Impfstatus von Joshua Kimmich.
Also ich glaube schon, ehrlich.
Ja, meinst du, das hat den jungen Mann doch beeinflusst?
Nein, nicht den jungen Mann, Kimmich selber weniger. Also es wurde ja gestern die Frage nach dem Spiel schon mal gestellt und sofort von irgendwelchen anderen Experten in Abrede gestellt.
War zu viel.
Also ich glaube, wenn du so ein Thema hast wie Kimmich und Hernandez, muss man auch noch dazu nehmen.
Ja, der ist ja glücklicherweise nicht ins Gefängnis.
Ja, der war überrascht, dass er gespielt hat gestern. So hat er jemals gespielt. Der hatte gedacht, er müsste schon in den Knast, aber er musste doch mal auflaufen und so hat er dann auch gespielt. Aber egal. Ja, nein, aber wenn du so viel Spieler hast wie die, ja, und dann dich eigentlich nur von Spiel zu Spiel konzentrierst, dann hast du eine Woche, wo du nur von Kimmich liest, ja, und nur von Hernandez. Und sonst nichts. Und da kann mir kein Mensch erzählen, die würden da in der Mannschaft nicht drüber sprechen. Kannst du dir das vorstellen, Ingo?
Und dann hast du den Trainer hast du auch noch in der Küche sitzen.
Aber wenn du die Szene von dem Innenverteidiger, wenn du die zwei Szenen siehst.
Upamecano,
der hat doch nicht jetzt an die zwei Artikel gedacht.
Nein, aber es geht doch nicht nur dieser Verteidiger. Es geht doch um die Grundeinstellung. Die sind ja nicht so ein Spielraum. Also, ist ja egal, wir werden es nicht wissen, ist ja nur hypothetisch. Ich sage nur, förderlich ist sowas nicht. Ja.
Oder es ist so ein Fußballgott, der dann so diese falsche Energie
auf die... Also ich weiß, ich kann mich jedenfalls mal erinnern an vergangene Zeiten, wenn da mal irgendwelche Highlight-Themen waren, ne, dass du auch in der Mannschaft drüber sprichst und dass du vielleicht nicht so fokussiert bist auf das Thema. Ne? Und ich muss noch mal kurz zu Kimmich, ich meine, das ist ja fast ausgelutscht, aber als ich das Interview mit ihm gesehen habe letzte Woche, ne, musste ich erstmal ganz laut loslachen. Ja? Nicht nur innerlich, ich habe richtig laut losgelacht, als er sagt, die Langzeitschäden wüsste er nicht. Ne? Also wenn ein Fußballprofi, ja, wo du mit annähernd 100%iger Sicherheit sagen kannst, dass dein Körper irgendwelche Langzeitschäden haben wird, ja, und da muss man jetzt, ist man kein Geheimnisträger, ne? Wenn der jetzt von irgendwelchen Langzeitschäden übers Impfen spricht, da muss ich laut loslachen, ganz ehrlich.
Der Postillon, kennst du ja auch, ne? Der hat daraus gemacht, Kimmich, ab sofort verzichtet er auf Kopfbälle aus Angst vor den Langzeitschäden.
Oder? Du kannst jedem Zweikampf, der in die Hose geht, kannst du dich schwerst verletzen. Ja, also das fand ich schon mal echt, naja gut, unüberlegt. Also ich mag ihn unheimlich leicht in seiner Art.
Ich auch, absolut.
Wie er bis jetzt, ich weiß nicht, welcher Teufel ihn da geritten hat.
Aber das hat er auch nicht böse gemeint. Der hat das einfach so frei raus. Ich frage mich, warum der überhaupt so ein Fass aufgemacht hat. Wenn er dazu steht, dann ist es so, dann muss ich das nicht nur erzählen.
Es ist ja auch, nochmal, es soll jeder machen, was er lustig ist.
Es ist seiner Ehrlichkeit geschuldet. Er hat sich in diesem Interview gestellt. Mhm. Ja, aber der Sky-Kollege hat gefragt und er hat dann 5 Minuten darauf reagiert.
Aber der macht ja auch einen intelligenten Eindruck.
Ist er ja auch, so, definitiv. Ja.
Wenn ich doch selber mit meinem Kollegen zusammen diese ganze Impfkampagne noch medial unterstütze.
War ja keine Impfkampagne, das war ja eine Kampagne für die Folgen von Corona, wirtschaftlichen Folgen von Corona. Kick Corona.
Ja, aber es geht darum, diese abzuwenden, und wir wissen alle, es geht nicht ohne Impfen. Ohne Impfen können wir diese Welle nicht abfedern. Obwohl jeder nochmal soll entscheiden, wer lustig ist. Ja, ich bin zwar dagegen, aber gut, es ist nun mal so. Ja, das ist ein freies Land. Aber dann sowas zu unterstützen, das nicht zu machen. Ja. Und dann auch, er ist ja auch so ein Typ, irgendwie so ein Mannschaftsspieler und so weiter. Und dann muss ich doch auch irgendwie an die Kollegen denken. Ja. Und diese Aussage überhaupt, es gibt keine Langzeitfolgen. Ja. Die Folgen der Impfung, ich kenne nicht einen einzigen, ich habe keinen einzigen Arzt, Forscher oder sowas gehört, der gesagt hat, muss man mal abwarten. Fest steht für alle, es kann natürlich Folgen geben, aber die stellen sich innerhalb der nächsten 2-3 Wochen ein. Da gibt es keine Aussage, die irgendwas anderes behauptet hat. Und da muss ich halt, und dann frage ich mich, wenn die doch Ärzte haben bei Bayern München, und die haben sie zweifellos und normalerweise richtig gut, ja. Ich bin selbst als BVB-Spieler dann mal zum Bayernarzt gefahren, der war ja so klasse war. Dass sie das nicht auch erklären können, ja? Oder andersrum, wenn ein Bundesligaspieler, der kriegt so viel Medikamente verabreicht. Also ich denke immer noch, ne? Also bei uns war es reichlich, und was bei dir?
Lutschtabletten.
Ja, alles Mögliche gegen Schmerzen.
Alles Lutschbonbons. Ja, nimm zwei.
Ich habe ja schon die härteren genommen, ja. Aber was weiß ich, gegen Schmerzen, weißt du, und dann Cortison und dies und das. Ja. Ich glaube nicht, dass irgendein Profi sich vor jeder Spritze und jede Tablettenzunahme die gesamte Bedienungsanleitung, hätte ich fast gesagt. Wie heißt das nicht, Bedienungsanleitung?
Den Beipackzettel
durchliest. Ja. Also das ist schon... ich weiß nicht, was das da einfach ein Scheißtag gab, glaube ich, denke
ich. Joshua Kimmich und seine Impfgeschichte war das eine. Herr Hernandez muss nicht in den Knast, haben wir gerade drüber diskutiert. Wäre ja auch eine Geschichte gewesen da. Ne? Beim letzten Mal haben wir das ja aufgedröselt. Ja. So, und wir, Michael und ich, haben uns ja erschrocken zu Beginn der Saison nach diesem komischen Pokalspiel der Wolfsburger, dass sie auf einmal trotzdem gut in die Saison gestartet waren, dass sie auf einmal wieder oben standen. Ne? Michael und ich können ja mit dem VfL Wolfsburg an der Tabellenspitze irgendwie gefühlt, also ich zumindest herzlich wenig anfangen. Ja,
ich auch nicht.
Ne, so, ne? Aber jetzt ist das Thema auch schon wieder erledigt und Marc van Bommel ist ersetzt worden durch Florian Kohfeldt. So.
Ich bin gespannt. Das ging
aber schnell, oder?
Das ist aber einer der ersten Trainer, den Schmadtke, den er früher beurlaubt hat. Ne? Mhm. Also Schmadtke hat eher viele gute Trainer, erfolgreiche Trainer gesehen und auch das gehört irgendwo mal dazu. Nicht jeder Trainer sticht oder trifft. Und dass er das dann so schnell auch gemacht hat, verwundert einen. Man weiß nicht, was noch da so alles passiert ist. Aber sehr konsequent zu sagen, die Saison wollen wir noch nicht abschenken. Wer weiß, was da alles noch so war. Können wir nicht immer nachvollziehen.
Man kann es ja eh nicht nachvollziehen, weil man nicht in der Kabine ist. Man weiß nicht, was da abläuft, ja, wie er sich gegenüber der Mannschaft verhält. Aber ich habe damals, du erinnerst dich, nach dem Pokal aus, nach dieser Wechselgeschichte, hab ich damals schon gesagt, wenn es irgendwann mal eine Krise gibt, wird immer bei den Spielern der Trainer der Schuldige sein, ja, weil der hat ja eh keine Ahnung, ja, der wechselt nicht. Ich hab sowas ja damals mit unserem Freund Atte Moss in Bremen erlebt.
Oh, den hast du auch gemocht. Ne?
Nicht hast du gemocht. Die ganze Mannschaft, der ist genauso auf. Die Geschichte habe ich doch schon mal erzählt, egal. Ja? Und da war klar, das kann nichts werden, wenn es mal schlecht läuft. Und es lief dann bald schlecht und dann war auch schnell weg. Ja, also ich weiß jetzt nochmal, ich kenne keine Internas, das sind alles Mutmaßungen, ja, aber und da kommen wir jetzt auch zu Schmadtke, der ist ja nicht bekannt dafür, jetzt dauernd die Trainer zu wechseln. Genau, ne? Genau. Ja, also der scheint offensichtlich diesen Negativtrend, die haben jetzt ja, weiß ich, 4-5 Spiele verloren, glaube ich, aber nicht gewonnen. Der scheint da jetzt ja nicht keinen Trend zu erkennen, der nochmal aufwärts zeigt. Oder vielleicht hat es auch innerhalb der Mannschaft da irgendwas gegeben. Das wissen wir alles
nicht. Aber ist es dann nicht mutig zu sagen, mit Florian Kohfeldt holen wir jemanden, der der ja nun lange die Treue gespürt hat bei Werder Bremen. Aber irgendwann hat Werder Bremen auch gesagt, also liebe Freunde, bei aller Historie und Freundschaft geht's mit Florian Kohfeldt nicht mehr weiter. Ist er dann der Richtige für den VfL Wolfsburg?
Also ich kenne die Mannschaft jetzt nicht so. Ich kenne die Spieler jetzt. Ich weiß nicht, was in dieser Truppe abgeht. Was brauchen die für einen Typen? Also Florian Kohfeldt ist ein sehr sympathischer
kommunikativer
Trainer, ja, der mir in seinen Aussagen immer gut gefallen hat. Am Ende des Tages ist abgestiegen.
Ja, und Werder Bremen ist ja jetzt nicht im Moment eine so starke Adresse, wo man dann sagt, der Trainer hat mit einem großen Kader, wo man viel mehr hätte erwartet, sein Ziel nicht erreicht. Ja. Sondern er war ja sehr beliebt, er hat wirklich lange dafür gekämpft und sind wir wieder bei Schmadtke. Vielleicht hat er diesmal dann ein gutes Näschen und da würde ich eher darauf setzen, er wird sich schon Gedanken gemacht haben. wen er da holt. Und ich glaube, das ist ein Versuch wert, vielleicht jetzt mal nach einem großen Namen, einen etwas kleineren Namen, der die Liga besser kennt, vielleicht zu finden.
Ja, also ich will mich da nicht falsch verstanden wissen. Ich habe jetzt nichts gegen Florian Kohfeldt gesagt. Ich bin genau bei dir. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ja. Ja, ich meine, er ist bekannt als sympathischer, offensichtlich fachkundiger Trainer, der lange im Bundesliga-Club gearbeitet hat. Nur was ich sagen wollte mit Absteiger, du weißt ja, wie es ist, ne? Wenn du als Spieler, ja. Ne, da gibt's schon, dann denkst du, oh, na, weiß man nicht, ne? Die machen sich keine Gedanken, ob der Kader bei Werder, ob der gut war oder schlecht war, ob die kein Geld hatten, das weiß man alles nicht. Ne? Das ist immer so ein Anfangsproblem, wie könnte es sein? Ne? Am Ende hängt es an ihm, wie er mit der Mannschaft umgeht, ja, wie er die Jungs mit ins Boot holt und ob es jetzt vielleicht beim nächsten Spiel direkt wieder aufwärts geht. Das wäre natürlich der Idealfall, ja? Dann wenn du da mit einem Sieg startest. Aber die spielen, glaube ich, gegen Leverkusen, wenn mich nicht alles täuscht. In Leverkusen ist nicht so ein ganz einfaches Spiel.
Ne? Ja, aber die Leverkusener, die haben ja auch so ihre Probleme. Ja, auch großartig gestartet, irgendwie ganz tolle Spiele und auf einmal haben die auch schon wieder echte Probleme. Ihr Lieben, ich danke euch, den Michael kann ich nicht entlassen, ohne das BVB-Spiel zu tippen, ne? Gegen Köln.
Ja.
Also, warte mal, hast du beim letzten Mal allen Ernstes ein 3-1 auf dem BVB in Bielefeld gesetzt?
Ja.
Mal jetzt, wo das, ne? Jetzt, wo wir drüber sprechen?
Ja, klar.
Also ab und zu, Ingo.
Trifft er schon mal.
Ab und zu.
Ja. Aber wirklich sehr selten.
Wie war das mit dem blinden Huhn? Ja.
Aber seitdem ich immer auf jeden Fall ein Gegentor gegen BVB tippe, ich habe immer mal auf ein zu Null gehofft, ja. Irgendwann, ja. Gut, jetzt ist es mal wieder eingetreten, aber es ist ja ganz lange nicht eingetreten. Ja, ja. Seitdem ich immer auf ein Gegentor tippe, läuft es besser.
Ja, guck mal, aber jetzt BVB, ja, ich weiß, ihr sagt, es muss auch ohne Haaland funktionieren, muss es ja auch, aber ohne Haaland gegen
Sabbel
Köln.
Nicht rum.
Gegen Köln mit Anthony Modest.
2-1.
2-1 für den BVB.
So. In Köln?
Nee, zu Hause.
Ach, zu Hause.
Ja, Ingo, wolltest du mittippen?
Ja, selbstverständlich.
Ja, mach mal.
3-2.
3-2. Für den BVB. 3-2 für den BVB. Ihr könnt auch tippen. Tut's gerne bei unserem Tippspielpartner www.docom21.de und hinterlasst uns auch gerne eure Kommentare, wenn ihr uns zum Beispiel bei YouTube hört. Ingo, ganz lieben Dank für den Besuch.
Ich danke euch. Alles Gute.
Dir viel Erfolg für das absolut lesenswerte Buch Das Runde lehrt das Leben. Viel Freude an alle, die mal reingucken. Und das müssen wir hier auch noch erklären. Ingo, es ist, das haben wir gerade ja auch schon mehrfach angedeutet, definitiv nicht nur ein Buch für eingefleischte Fußballfans auf der einen Seite und erst recht nicht nur für eingefleischte Schalker.
Exakt.
Ja? Dann halten wir es doch fest. In dem Sinne, bleibt alle gesund und wir hören uns die Tage wieder. Macht's besser. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?